Ja, wir haben das letzte Mal angeschaut, alles in seiner Zeit, und wir haben festgestellt, dass die 42.360 Männer, die zurückgekehrt sind auf Jerusalem, die vom Heiligen Geist erweckt worden sind, die vom König Kyrus und von ihren Nachbarn mit allen Ressourcen ausgerüstet worden sind, um den Tempel aufzubauen, dass die nach wenigen Jahren entmutigend zusammengeklappt sind und das Werk aufgegeben haben. Und darum wollen wir heute mal über drei erfolgreiche Wege reden, wie du dich garantiert kannst entmutigen lassen. Und logischerweise werden wir aus dem auch rausziehen, wie wir eben dem können widerstehen und nicht in die Entmutigung hineinfallen. Weil ich denke, Entmutigung ist etwas, das jeder da hinein kennt. Es kennt jetzt wirklich jeder. Jeder, der auf ein Ziel zuläuft, jeder, der sich schon jemals irgendetwas vorgenommen hat, jeder, der sich in irgendetwas investiert oder eine Leidenschaft für etwas hat, der kennt Rückschläge. Und die Rückschläge, die sind wirklich manchmal gigantisch. Und ich glaube, Entmutigung ist wirklich auch ein riesen Werkzeug vom Feind, vom Satan. Nebst Anklage, Lügen, was ein gutes Werkzeug ist, ist natürlich Entmutigung ein riesen Dämon, ein riesen Ungeheuer, der auf die Kinder Gottes lauert. Und wenn er einen findet, der ein bisschen gebückt schon geht, dann hockt sicher noch der Dämon von der Entmutigung oben drauf und prügelt auf den armen Jünger ein. Und darum ist wichtig, dass wir uns abschütteln und wissen, wie wir können heilige Hände heben ohne Zorn und Zweifel und Entmutigung widerstehen. Schlussendlich, wer wird erfolgreich sein im Reich Gottes? Es wird nicht der sein, der nie fällt. Es wird nicht der sein, der nie angefochten wird, weil den gibt es nämlich gar nicht. Sondern es wird der sein, der lernt, im Geist Gottes zu kämpfen und die Gefahren und die Hindernisse, die lauern auf dem Weg mit Jesus Christus, lernt, im Geist zu bekämpfen. Der wird am Schluss ans Ziel kommen. Weil eins ist sicher, Probleme sind garantiert, wenn jemand Jesus nachfolgen will. Ja, Entmutigung will kommen und versucht dich aufzuhalten, als Jünger von Jesus Christus zu leben. Warum sind Entmutigungen so machtvoll? Ich habe mir jetzt einfach mal drei Punkte aufgeschrieben und es gibt sicher noch viel, viel mehr. Erstens, bei der Entmutigung kommt der Angriff meistens nicht von dort, wo man den Angriff erwartet. Sondern der Angriff kommt von einem Ort, wo wir denken, da ist Frieden, da ist alles gut, kein Problem. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Jemand, zum Beispiel bei uns im Office, hat gesagt, ich mache ein Update, weil ja unser Backoffice-Mami wirklich Mami geworden ist und momentan das Fäuseli hat. Und die Person, die hat schon einen Berufsalltag, die macht einiges, sagt, komm, ich mache euch das Update, kein Problem, oder? Jetzt, fast Woche für Woche, gibt es irgendein Software-Problem. Letzte hat sie das Bild verzerrt und haben nicht gewusst, warum. Und sie war bei einem auf dem Kopf, beim anderen nicht. Und die Person, die das Update gemacht hat, die hat wirklich gegen Entmutigung kämpfen müssen. Weil sie sagt, hey, ich nehme mir die Zeit, ich komme hier an, ich schaufle mir frei, ich will Gott dienen und jetzt läuft die Mühle nicht. Und genau der Angriff kommt genau vom Ort, wo du dich nicht darauf gewappnet hast. Du hast dich bereit gemacht, um Zeit frei zu schaufeln, du hast bereit gemacht, um diszipliniert zu sein, um etwas zu lieben, etc. Aber du hättest nicht gedacht, dass der PC nicht läuft. Ein kleines Beispiel, kennt ihr das? Und das sind doch genau die Momente, wo Entmutigung reinkommt. Wenn es eben von einer Seite kommt, wo du nicht gerechnet hast damit. Das gilt für alles, das gilt natürlich auch für Menschen, sowie auch für Umstände. Das Zweite, Entmutigung ist so mächtig, weil man sieht keinen Erfolg, und man hat sich doch so fest reingehängt. Und wenn du zu lang keinen Erfolg siehst, dann fängst du an, den Auftrag in Frage zu stellen. Also zum Beispiel, wenn du eine Pflanze hast, die nie Früchte bringt, aber du pflegst die Jahr für Jahr, dann entmutigt dich das und du fängst dich langsam an zu fragen, hat die Pflanze überhaupt noch eine Berechtigung, zum da sein oder nicht? Ich komme später auf das Beispiel zurück. Aber auch beim Jüngermachen, überhaupt, wenn man sich in Menschen investiert und denkt, jetzt habe ich doch alles gegeben. Vielleicht sogar in der eigenen Familie oder in der Ehe oder in der Church. Jetzt habe ich alles gegeben, bin immer da gewesen, habe immer gemacht und da. Und schau mal, der Erfolg ist einfach nicht da. Dann nachher wirst du den Auftrag in Frage stellen und du wirst den Auftrag weglegen. Und darum ist Entmutigung so mächtig, weil sie dich wegnimmt von dem, was du eigentlich hast wollen. Und bei der Ermutigung ist das ganz grosse Problem, dass der Blick weg von Jesus kommt und aufs Problem zielt. Und dann wirst du einfach nur noch Probleme und Sorgen sehen. Und der Berg wird riesengroß sein. Und wir wissen ja vom Autofahren, man fährt immer dort hin, wo man hinschaut. Und wenn du einfach plötzlich nur noch Probleme und Sorgen siehst, dann wirst du fadengerade in die Probleme und Sorgen fahren. Und kein Wunder hat es in deinem Leben nur noch Probleme und Sorgen. Alles, was bräuchte, wie die Sonnenblumen, haben wir, glaube ich, vor 2 Wochen gehört, müssen wir den Kopf richten und gegen die Sonne schauen, gegen Jesus schauen. Und Probleme sind nicht mehr sichtbar. Entmutigung hat eine riesen Macht, weil es einen Mechanismus tüpft in uns hinein, der uns weg von Jesus führt. Das ist eine sehr wirksame Waffe vom Feind. Und Jesus selber hat sie auch gekannt. Wenn du jetzt so nachdenkst, kommt dir eine Stelle in den Sinn aus der Biografie, aus dem Leben von Jesus, wo er so richtig entmutigt worden ist. Am Kreuz hat er gesagt, hey, warum hast du mich verlassen? Ich glaube schon, in dem Moment, wo Jesus einfach sich mehr und mehr bewusst wurde, auf was es zugeht, hat er so schlimme Momente von Entmutigung gehabt. Mir kommt der Garten Gethsemane in den Sinn. Er wirklich seine letzte Gebete mit seinen 3 besten Freunden zusammen, hat er noch beten wollen. Und was machen sie? Sie schlafen ein. Und er war allein gewesen, ganz allein. Und er hat gewusst, schau, ich habe so ein Ziel vor Augen. Und alles, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, ist auch ganz Mensch gewesen. Ich hätte mir eigentlich nur mal einen Moment gewünscht, wo mir irgendjemand etwas zurückgibt. Und sie sind voll eingeschlafen. Also Jesus kennt Entmutigung von ganzem Herzen. Danke vielmals. Du siehst meinen Durst, den ich habe. Nicht nur nach Gott, auch nach Wasser, aber vor allem nach dem lebendigen Wasser. Jesus ist einer gewesen, der die Entmutigung kennt. Und im Hebräer lesen wir, und das ist eine krasse Sache. Es gibt keine Versuchung, wo du oder ich drin sind, wo nicht Jesus schon durchgegangen wäre. Gibt es nicht. Und das gilt selbstverständlich auch für die Entmutigung. Und Jesus hat zu seinen Jüngern auch Sachen gesagt. Ich tue ihn hier frei zitieren. Einmal hat er gesagt, Matthäus 10, Vers 16, sagte zu seinen Jüngern: Ich sende euch wie Schäfli unter 12. Sagt er ihnen. Zu seinen liebsten Freunden. Er sagt, hey, schau mal, jetzt ist der Moment gekommen, da außen sind 12 und ich sende euch aus. Und der Exi vergisst sie nie, er hat das Wort nämlich mal studiert, was die Aussendung heisst. Heisst Kikoballo, gell? Oder ja, sag ich es richtig? Ah, Ekballo. Aber das heisst wirklich rauskicken, gell? Darum sage ich Kikoballo. Also das ist wirklich wie ein Goalie, wo ein Ball auskickt, bang. So hat Jesus seine Jünger ausgesendet, Leute. Sehr liebevoll, oder? Mal eine andere Seite von Jesus. Und woher hat er den Ball gekickt? Mitten unter 12. Ja, also hätte er doch müssen davon ausgehen, dass die Jünger wirklich auch schwere Zeiten durchmachen. Er hat das gewusst gehabt. Und zum Petrus hat er mal gesagt, im Lukas 22, und das ist gerade kurz davor gewesen, wo der Petrus dann Jesus verleugnet hat, sagt er zum Petrus, vorausschauend, sagt Petrus, schau, der Satan, er tut dich jetzt zieblen. Er versucht dich wirklich auseinanderzunehmen, er zermürbt dich jetzt. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du eines Tages dich bekehren wirst, dann sag's weiter. Ist doch der Hammer. Also Jesus betet für den Petrus. Und hast du gewusst, nicht nur für den Petrus, Jesus betet für dich und für mich. Tatsächlich, er ist jetzt zur Rechten vom Vater und setzt sich in der Fürbitte ein für uns. Weil er weiß, dass in dieser Welt nicht ganz alles einfach ist. Und Entmutigung kommt. Zu viele Leute haben wegen Entmutigung, wegen Enttäuschung und Rückschlägen den Glauben aufgegeben. Und Jesus sagt, Johannes 16, 33, er sagt, hey, in der Welt habt ihr Angst. Oder er sagt, in der Welt sind ihr bedrückt. Aber keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Du siehst, der ganze Aspekt von Enttäuschung, Verfolgung, Druck, Sachen, die auf den ersten Moment nicht so laufen, wie sie sollten, das ist so, Leute. Es ist so. Und gleichzeitig ist auch eine unwahrscheinliche Herrlichkeit da, in allem hinein. Aber die ist eben bei Jesus. Und jetzt möchte ich mit dir wie gesagt, 3 erfolgreiche Wege anschauen, wie du dich wirklich, wirklich kannst entmutigen lassen. Und das habe ich eben auch ein bisschen beim Haggai abgeschaut. Weil ich habe mich wirklich gefragt, wie kann es sein, dass die 42.360 erweckten Männer, die der Geist Gottes erweckt hat, plus ihre 7.000 Mägde und so weiter, wie kann es sein, dass die so schnell den Fokus verlieren und ihr eigenes Häuschen bauen und nichts mehr von der Herrlichkeit Gottes haben? Und das Erste, was ganz wichtig ist, wenn du dich ermutigen lassen willst, ist, dass du schon mal den Auftrag vom Auftraggeber trennen tust. Nimm den Auftrag an, den Jesus gibt, aber löse ihn ohne Gott. Das ist die perfekte Rezeptur, dass du kaputt bist in wenigen Wochen. Geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium, macht sie Jünger, taufen sie, befreit sie, treibt Dämonen aus, heilt die Kranken, gebt euer Leben hin wie ein Wasser, das ihr ausleert, aber macht es ohne Jesus. Mach's in deiner eigenen Kraft. Mach's in deiner eigenen Kraft und du siehst, es geht absolut nicht. Der Esra, und das hat mich sehr berührt. Wir haben doch das letzte Mal darüber geredet, was sind eigentlich die Gründe, was hätte das Volk Israel anders machen können, damit sie nicht in die Falle getrampelt wären und den Tempel weitergebaut hätten. Und jemand hat gesagt, jemand, der mir sehr lieb ist, meine Frau, genau, Anita, hat gesagt, und jetzt können wir uns vorstellen, wirklich, ich lebe wirklich bei der Quelle der Weisheit, Jesus und eben auch meine Frau. Sie hat etwas gesagt und das hat mich nicht mehr losgelassen. Sie hat gesagt, hey, die haben ja als allererstes, wo sie den Tempel wollten aufrichten, haben sie den Brandopferaltar aufgerichtet und haben angefangen zu opfern. Und das ist ein super Prinzip von ihnen nach außen. Sie haben die Anbetung zum Jahwe wieder installiert und erst nachher wollten sie den Tempel bauen. Das ist super. Und in dieser Opferung haben sie natürlich auch Gemeinschaft gehabt. Sie sind zusammengekommen, sie haben Jahwe angebetet, sie haben geopfert. Und in dem Sinne haben sie eine Gemeinschaft gehabt miteinander. Und die Gemeinschaft, die war zielgerichtet, nämlich zum Tempel aufzubauen, dass der Brandopferaltar nicht einfach da in der Wüste steht, also sinnbildlich gesehen, Jerusalem, sondern dass wirklich ein Tempel rundherum ist. Und die Vermutung liegt nahe, weil es wird nachher nicht mehr darüber berichten, dass die aufgehört haben, zusammenzukommen und den Herrn suchen, jetzt im Opfer. Wir müssen heute nicht mehr opfern, Gott sei Dank. Jesus ist das perfekte Opfer ein für alle Mal. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben die Gemeinschaft vernachlässigt und sie haben vor allem die Suche von Gott vernachlässigt. Und der Auftrag, den sie bekommen haben, der schöne Auftrag, bauen den Tempel, der ist zu einem lästigen To-Do geworden. Oh nein, jetzt müssen wir noch den Tempel bauen. Nein, all der Stress und Samariter und der Brief und der König und die Ressourcen, die ausgehen. Und nein, und meine Familie, die schreit und es regnet rein und ich habe kein Dach über dem Kopf. Und jetzt sollte ich noch den Tempel bauen. Merkst du? Dabei, was war denn der Ursprung? Gott hat den König Kyrus erweckt. Und hat durch den König Kyrus gebaut mein Haus auf. Und er hat alle Ressourcen gegeben und der Geist Gottes ist gefallen. Und das sind alle da rein schon erlebt. Ich nehme es an, die meisten, die wiedergeboren sind, auf jeden Fall alle. Außer du bist noch nicht wiedergeboren, kein Problem. Die Taufe wartet auf dich. Halleluja. Die Umkehr wartet. Die haben das erlebt. Aber sie haben es wieder verloren, weil sie Zeit mit dem König nicht mehr hatten, mit dem König, mit dem Jahwe, weil sie Gemeinschaft untereinander nicht mehr hatten. Und das ist eben auch genannt worden vorher. Isolation ist ganz wichtig. Wenn du den Auftrag vom Auftraggeber isolierst, dann wird alles extrem schwierig, stimmt's? Also, Entmutigung ist Isolation von Gott und von den Geschwistern. Und das passiert automatisch. Entmutigung hat immer das Ziel, dich von Gottes Kraft zu trennen. Und wenn du natürlich noch eine treue Person bist und sagst, ja, gut, den Auftrag habe ich verstanden, ich will das Evangelium verkünden. Du sagst, ich will das Evangelium verkünden. Aber du hast einen Trend vom Auftraggeber, der dir das ins Herz gelegt hat, in Sorge geflüstert hat. Und du gehst das Evangelium verkünden und du bist alleine, ohne Gott. Entmutigung wird die Frucht davon sein. Wenn du aber mit Gott machst, mit dem Auftraggeber, kein Problem. Höchst und tiefst werden folgen, alles kein Problem. Weil Jesus war mit seinen Jüngern gewesen und sie haben nicht nur Erfolg gefeiert, sie haben auch Misserfolg gefeiert, aber sie sind mit dem Herz zusammen gewesen. Jesus sagt im Johannes 15,5, sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Ist das nicht der Hammer? Er sagt es ja schon. Oder? Und trotzdem ist es ein Fall, wo man immer wieder reinläuft, dass man anfängt, den Auftrag leben oder sogar persönliche Zeit mit Gott. Kann auch das sein, kann für dich ein lästiges To-Do werden, Zeit mit dem König. Weil du den Auftraggeber, der dich ruft, einfach isoliert und trennt hast vom Auftrag, verbringt Zeit mit mir, hat Gemeinschaft. Kannst du dir darunter etwas vorstellen? Daher, Jesus sagt aber gleichzeitig auch, am Glauben ist alles möglich. Also es ist wirklich schwarz oder weiß. Er sagt, ohne mich kannst du nichts machen, mit mir kannst du alles machen. Und daher break. Break, break, break. Break, break, break. Such Gott. Und wenn du unter Entmutigung leidest, dann bist du von der Gnade in die Leistung gerutscht. Verstehst du? Du hast in der Gnade angefangen, aber du hast den Kontakt zu Gott vernachlässigt, verloren, isoliert. Du hast den Auftrag vom Auftraggeber getrennt. Und jetzt laufst du in der eigenen Kraft, bist unterwegs. Und jetzt gibt es einen Break. Und was machst du im Break? Gehst zurück zu Jesus. Gehst zurück zum Auftraggeber, gehst an sein Herz, zum Vater. Und dankst wieder auf. Halleluja. Weil im Reich Gottes geht es um Beziehung zum Vater und ums Vertrauen. Amen. Ich weiss, es ist ein tiefer Punkt, daher machen wir eine kleine Break, wirklich ein Break, eine kleine Stille, wo wir das reflektieren und sagen, Vater, da bin ich. Wenn ich jetzt nicht alles kann sofort lösen, aber I'm back, ich bin wieder da. Es tut mir leid, dass ich dich getrennt habe vom Auftrag und in meine Möglichkeiten gelaufen bin. Yes. Yes. Ja, Halleluja. Bekennen, dass Auftrag und Auftraggeber nicht trennbar ist. Und dass es nichts bringt, aus eigener Kraft Gott zu dienen. Das war nie seine Absicht gewesen. Sondern Jesus, du bist immer mit deinen Jüngern unterwegs gewesen und du hast uns vorgemacht. Du sagst, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich komme zurück zu dir, Vater im Himmel. Wenn das dein Gebet ist, sagst du, Amen. Amen. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Stell dein Was. Stell das Was. Nein, stell das Wie vor das Was. Das zeigt, dass hoffentlich die Weisheit, wenn ich predige von Gott komme, weil ich meine eigenen Sätze nicht einmal sagen. Also kann ich gar nicht so schlau sein. Aber das ist so eine tiefe Wahrheit, Leute. Es gibt beim Auftrag immer ein Was und es gibt ein Wie, stimmt's? Und ich habe beobachtet, in der letzten Zeit habe ich das so oft beobachtet bei Leuten, dass der durchschnittliche Mensch erst bereit ist, sich als Was anzuwagen, wenn er was weiss. Das Wie, genau. Also wenn er das Wie kennt, dann fühlt er sich ready, um das Was zu machen. Wenn er aber das Wie nicht kennt, dann nachher geht er auf die Distanz vom Was. Und da sind wir eigentlich wieder am ersten Punkt. Auftrag, Auftraggeber gehören zusammen. Der das Was rausgibt, der weiss auch, wie man es macht. Aber du musst es nicht unbedingt wissen. Und da ist ein riesen Punkt drin. Das Was ohne Wie schreckt die meisten ab, aber genau an dem Punkt fängt eigentlich der Glauben an. Weil vorher läufst du in deiner eigenen Kraft. Und du weißt genau, wie du es machen musst. Und weil du weißt, wie du es machen musst, traust du dir das zu. Und die einen wissen ein bisschen mehr wie als die anderen. Aber Leute, das ist nicht der Glaube. Der Glaube ist, dass du sagst, ja, zum Was? Und Gott wird es Wie schenken. Ich liebe es persönlich, ja zum Was sagen, ohne es Wie zu kennen. Ich glaube wirklich, das ist sogar etwas, was mir Gott gegeben hat. Wo ich kann sagen, ich lebe das. Und ich habe das schon immer gelebt. Ich habe so viele Beispiele, ich weiß gar nicht, wo anfangen und was ist persönlich und was nicht. Aber das macht das Leben interessant. Wenn du dich in etwas reinwagst, wo du weißt, das musst du machen, aber du hast keinen blassen Dunst wie. Darum liebe ich den Paulus, der sagt, ich bin oft verzweifelt. Nein, ich bin oft ratlos, aber nie verzweifelt. Oder? Hammer. Ich bin oft ratlos, aber nie verzweifelt. Der Paulus war ratlos. Ist denn das schlimm? Nein. Ratlosigkeit bedeutet viel Platz für Gottes Wie. Amen. Aber der Paulus hat sein Was gehabt. Darum ist er in Verzweiflung, darum ist er in die Ratlosigkeit hineingekommen. Verzweiflung ist er nicht hineingekommen, weil er Beziehung zu Gott gehabt hat. Zum Beispiel, ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel. Ein Hausbau. Gott sagt, bau ein Haus. Das hat er wirklich gesagt. Er hat sogar gesagt, bau da nicht das Haus. Obwohl sie immer sagen, nein, wir haben es zusammen gemacht, aber offen gesagt, das war der Ursprung. Das habe ich gehört. Ein Haus bauen. Gut, und die uns kennen, wir haben tatsächlich ein Haus bauen. Wir haben alles gemacht. Wir haben Badwanne gesetzt, blättelt, gipset, geschliffen. Mit dem Maxi haben wir den Strom gemacht. Wir haben alles gemacht. Außer die Wände haben wir so ein Playmobil-Häuschen bestellt. Die haben es uns aufgestellt. Und unser Lieblingsbackermensch hat uns die schönen Mauern gemacht. Aber den Rest haben wir selber gemacht, Leute. Und wenn ich heute so durchs Haus laufe, dann denke ich, ich will nicht mehr. Ich wüsste nicht mehr. Wenn ich schon in Hornbach gegangen und eine Schraube hole, denke ich, Gott sei Dank steht das Haus schon. Aber Gott hat es wie gegeben. Und wir haben keinen gröberen Fehler gemacht. Kein gröberer Fehler ist passiert. Er hat es wie gegeben, er hat die Inspiration gegeben. Viele von euch haben auch geholfen und das Haus steht und es ist da. Hammer. Das ist jetzt ein weltliches Beispiel. Nicht ein weltliches Beispiel, es ist ein Beispiel, ein materielles Beispiel mit Gottes Hilfe umgesetzt. Und hätte ich damals gefragt, wie sollen wir das Haus bauen? Meinst du, wir hätten jemals angefangen? Jetzt ist etwas, wo mir schon ein bisschen näher ist. Gott hat vor etwa 3 Jahren geredet und hat gesagt, Hans-Jörg, was ich gerne möchte, ist, ich möchte Generationen sehen. 4 Generationen. Schau, es gibt ein Buch, das heisst T4T. Kennt ihr das? Das ist ein Asiat, der das geschrieben hat. So ein dickes Buch. Trainer for Trainer. Weil das Prinzip der 4 Generationen ist nichts Neues, das steht in der Bibel. Jeder, der die Bibel liest und sein Herz offen ist, kann das erkennen. Und überall dort, wo es erkannt wird und umgesetzt wird, gibt es einen Flächenbrand. Und der Asiat, der das Buch T4T geschrieben hat, der hat das Buch eben geschrieben. Und es ist natürlich auch zu mir gekommen dazumals. Und den habe ich sogar zugelassen. Ich bin den besuchen gegangen, ich habe den zugelassen. Und ich habe sein Buch nicht gelesen. Nur bis in die Mitte. Weißt du wieso? Es war so ein gutes Was. So ein gutes Was gewesen. Und ich habe gewusst, das ist genau richtig. So muss man es machen. Aber das Wie, das er offeriert hat, habe ich gewusst, es funktioniert niemals in der Schweiz. Never ever wird das funktionieren. Und das hat mich so aufgeregt, dass was so gut ist, aber das Wie meiner Meinung nach unbrauchbar war. Und ich habe offen gesagt, jetzt auch nichts mehr gehört. Es hat diejenigen gehabt, die mit dem gestartet haben. Es ist einfach nicht für unsere Kultur. Geht nicht. Kannst du in Asien machen, kannst du in Lateinamerika machen vielleicht, aber in der Schweiz geht es so nicht. Und das hat mich so genervt, dass ich das Buch gar nicht gelesen habe. Aber, das Was ist bei mir hängen geblieben. Und wo wir die ersten Täuflinge aus dem Wasser rausgeholt haben und irgendwann festgestellt haben, die brauchen wirklich Mami, Papi, die brauchen Mentoring, die brauchen Jüngerschaft, hat der Herr das Was wieder vorgebracht. Und ich habe gesagt, ja, 4 Generationen, Herr, 4 Generationen, wir machen das. Und das Wie hat Gott gegeben, unterwegs. Direkt vom Himmel, durch viele Gespräche, durch Erfahrungen. Und das Wie liegt jetzt offen da. Und wir können zum heutigen Zeitpunkt erleben, wir, wie Gott in den Generationen wirkt. Und ich glaube, da hat es wahrscheinlich bereits da rein 5 Generationen Jünger da rein, die in der 5. Generation sind. Es ist absolut genial. Gerade heute Nachmittag werden wir uns mit einer Familie treffen, da wird ein 3. Generationsjünger wird ihnen dienen. Und jetzt ist das ganz normal geworden. Und Menschen stehen auf. Wir haben am Mittwoch jeweils eine Schulung. Es sind über 30 Leute da, die sich in Jüngerschaft ausbilden lassen. Und da hat es junge Leute, ich weiss ja, woher die kommen, aus der ganzen Schweiz. Es ist wirklich erstaunlich. Jetzt hat uns Gott einen Schlüssel gegeben und wir können das Wie ausleben. Aber das Was ist klar gewesen, aber das Wie, das ist entstanden, indem er läuft. So wie der Petrus aufs Wasser gegangen ist und einen Schritt nach dem anderen hat getragen. Er hat gewusst, was muss ich machen? Du musst aufs Wasser gehen. Ja, wie wird das rauskommen? Keine Ahnung. Normalerweise sinkt man. Aber wenn es Jesus sagt, dann mach's. Und Petrus ist rausgestiegen und ist auf dem Wasser gelaufen. Jetzt ein Beispiel zum... Ich könnte jene Beispiel. Zum Beispiel Gebetsfront. Gebetsfront. Ich weiss schon länger, dass unsere Gebetsfront nicht wirklich da ist. Erweckung wird immer getragen von Bettern. Und wir haben das mit verschiedenen Sachen gestartet, aber das hat nie wirklich einen Durchbruch gebracht. Es ist gebetet worden, aber was Gott möchte, ist, was ihm aufs Herz geht, ein strategisches Gebet, eine Gebetsfront. Das heisst, Problem taucht auf, wir beten, nehmen die Verheißung in Anspruch, wo zwei oder drei mit meinem Namen zusammenkommen und Problem gelöst. Amen. Weißt du, was ich meine? So richtige Bergesser. Also wirklich Frauen und Männer, die Gebetskämpfer sind. Die das kennen und die wissen, wie man ein Anliegen nimmt, vor Gott bringt, wieder empfängt, weitergeht, das nächste Anliegen nimmt, empfängt und wieder. Das ist eine Gebetsfront. Und ja, wir haben ja so an der Family Night ja gesagt, das ist ein grosses Ziel. Und ich habe gewusst, das ist was. Wie wir das machen sollen, keine Ahnung. Aber tatsächlich, eine Schwester aus unserer Church kommt und sagt, ich will mich im Gebet engagieren. Und mit ihr zusammen, und vor allem auch gerade durch die Ideen, die sie gebracht hat, ist wie plötzlich klar auf dem Tisch. Und wir wissen jetzt, wie wir eine Gebetsfront aufbauen können. Hammer! Hätten wir das alles aufgegeben, gesagt, ja, es ist ja gar nicht so viel, sind gar nicht, die Leute beten ja gar nicht so gerne und so, hätten wir nie gemacht. Jetzt aber, mein Lieblingsbeispiel ist natürlich der Noah. Der Noah, der hat ein grosses Vas bekommen. Gott hat ihm gesagt, bau eine Arche. Und er hat ihm genau die Masse gegeben und hat genau gesagt, was er machen muss. Er muss die Arche bauen und dann muss er von jedem Tierli zwei reinführen. Und that's it. Das Was. Ja, das Wie hätte der Noah daran gedacht und anfangen zu überlegen, wie viele Bäume das er muss fällen muss. Oder wie er nachher muss die Tierli einfangen, den Giraffe und den Elefanten mit dem Netz denen anrennen. Ich weiss nicht, ob er jemals überhaupt gestartet hätte. Aber er hat vertraut. Gott hat ihm gesagt, bau die Arche. Und er hat es gemacht. Und das Wie ist eins nach dem anderen gekommen. Ich weiss jetzt nicht, wie das Holz zu ihm gekommen ist, aber das Holz ist zu ihm gekommen. Aber von den Tierchen wissen wir es. Gott selber hat die Tierchen schön im Gleichschritt in die Arche hineingeführt. Und dann das ganz grosse Problem. Ja, wer macht dann die Tür zu? Bei dem grossen Schiff, oder? Auch dort hätte Noah wieder verzweifeln können, weil das Wie hat er wiederum nicht gewusst gehabt. Aber Gott ist gekommen und hat die Tür verschlossen. Und das Bötchen ist losgezogen. Und der Noah ist ein Beispiel für einen Mann vom Glauben und er wird uns erwähnt, weil er das Was genommen hat und das Wie ist sein Abenteuer gewesen und das Wie ist seine Biografie. Wenn er mit seinen Kindern redet und seine Abenteuer erzählt, dann wird er nicht sagen, Gott hat mir gesagt, ich baue ein Schiff und so. Sondern er wird das schon erwähnen, aber dann wird er erzählen, wie Gott ihm geholfen hat, wie ein Problem nach dem anderen gelöst worden ist. Halleluja. Und das macht dein Leben interessant, wenn du das Wie nicht vor das Was stellen tust. Halleluja. Wage das Abenteuer. Nimm dein Leben sportlich. Sag dir nicht schade, auch einen Feldritt zu machen, weil das Wasser treibt dich, wenn du rausgehst. Nimm das Was an. Nimm das Was an, auch in der Familie. Okay, mein Kind glaubt nicht, meine Frau glaubt nicht, mein Mann glaubt nicht, mein weiss ich was glaubt nicht. Nimm es an, wenn der Gott einen Auftrag gibt. Nimm es an und er wird dir das Wie zeigen. Wenn du aber erst losgaloppierst, wenn du schon das Wie kennst, du weißt, du wirst nie etwas machen. Gott will, dass du auf dem Wasser läufst. Und jetzt liegt der letzte Punkt, ganz ein wichtiger. Wenn du willst, entmutigt sein, wie misst dein Wert an deinem Erfolg? Sagt er, nur ein guter Tag ist ein erfolgreicher Tag. Nimm dir höhere Ziele vor und am Abend, wenn du es erreicht hast, dann tust du jubeln und du wirst garantiert entmutigt werden. Weil nicht jeder Tag kann, Anführungszeichen, ein erfolgreicher Tag sein. Das geht gar nicht. Und Menschen, die ihren Wert daran messen, ob sie etwas erfüllen oder ob sie etwas nicht erfüllen, die sind richtig entmutigt. Wie gesagt, kein Mensch kann immer nur erfüllen. Zum Beispiel, Jesus' Mission hat ausgesehen wie ein Missgeschick. Gott wird Mensch, er sagt, und so viele die ihn annahmen, aber es haben nicht viele angenommen. Und dann ist es richtig losgegangen, dann ist er nicht anerkannt worden. Er, der Messias, ist nicht anerkannt worden. Dann ist er verfolgt worden und dann ist er getötet worden. Und alles hat wie ein Misserfolg ausgesehen. Hätte Jesus seine Mission daran gemessen, wo er jetzt gerade steht, jeden Abend hätte er Bilanz gezogen. Ja, das wäre schrecklich gewesen, oder? An was hat denn Jesus seinen Wert gemessen? Ja, Gott hat zu ihm gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Und dem habe ich wohlgefallen. Und jeden Abend ist Jesus eingeschlafen und hat gewusst, ich bin geliebter Sohn. Danke, Vater. Und ich habe heute mein Möglichstes gemacht und ich habe es heute gemacht und heute haben sie mich halt verprügelt. Aber ich bin der geliebte Sohn. In ein paar Tagen werde ich ans Kreuz genagelt, aber ich bin der geliebte Sohn. Und er hat seinen Wert nie daran gemessen, ob er im aktuellen Moment erfolgreich war oder nicht. Und das ist auch ein grosser Punkt, wo wir lernen von Jesus. Wenn du nämlich die Mission kennst, dann geht es nur darum, dass du jeden Tag hörst, sehr gut gemacht, Katja. Sehr gut gemacht, Alex. Sehr gut gemacht, Luis. Du bist mein geliebter Sohn. Und ist es möglich, das zu hören jeden Tag? Amen. Es ist möglich. Hat das damit zu tun, ob du jetzt gerade irgendwie eine Vierer-Generationsreihe Jünger aus dem Boden gestampft hast an einem Tag? Das hat nichts mit dem zu tun. Aber eins ist sicher, wenn du dran bist und den Willen von Gott tust, dann wird dich das automatisch in Erfolg hineinführen. Es ist zwangsläufig. Es ist unumgänglich. Wenn du aber dich am Tageserfolg missest, oder vielleicht sogar noch jemanden triffst, der etwas besser ist als du, dann wirst du entmutigend aufgeben und du wirst das grosse Ziel nie erreichen. Jesus hat das Geheimnis gehabt. Er hat jeden Tag vom Vater gehört, du bist mein geliebter Sohn, gut gemacht. Halleluja. Und das ist auch mein Ziel. Völlig unabhängig davon, was um mich herum passiert. Egal, ob der Tag ein Erfolg war und wir haben 2 Personen getauft und 3 freigesetzt, was auch immer. Und noch super Mentorings gehabt. Oder der Tag war eine Katastrophe gewesen. Es spielte keinen Ruggel. Wichtig ist, dass mein Herz bei Gott ist und mein Gehorsam bei ihm ist. Amen. Das ist eine Strategie. Geduld und Vertrauen lassen eigentlich den Bauern zuversichtlich sein, dass der Samen aufgeht. Und lang bevor die Pflanze rauskommt, ist er da und pflegt und macht und tut. Und warum macht er das? Er misst sich nicht am Tageserfolg. Wenn er jeden Tag gleich graben, wie weit bist du, dann wäre er frustriert, es würde nie wachsen. Aber er weiß, es wird zum Erfolg führen, wenn er das macht, was sein Auftrag ist. Und Geduld und Vertrauen ist etwas, was Gott uns lehren will. Der Daniel hat fast aufgegeben. Später hat er herausgefunden, aha, der Kampfengel war einfach immer Kampfverwickler. Es ist alles in der richtigen Ordnung. Es braucht jetzt einfach ein bisschen länger. Ich habe euch schon mehrmals erzählt von unserem Feigenbaum, der grösste Feigenbaum, den wir haben. Der ist wirklich gigantisch, der hört nicht mehr auf wachsen, der ist höher als ich und breiter als ich, so ein Kugelbusch, oder? Und das ist der Feigenbaum, der nie Früchte hat. Und ich sage schon, seit 3 Jahren, jetzt hauen wir das Teil dann um. Weil wir wissen ja, Feigenbäume, die keine Früchte bringen, hat Jesus ein gutes Beispiel gegeben. Aber Anita hat es jedes Jahr noch verlängert. Und das Jahr ist sie gekommen, etwa Anfang Sommer, Mitte Sommer, und gesagt, jetzt hauen wir ihn um, er macht keine Früchte. Und wisst ihr, was hat der Feigenbaum jetzt gemacht? Der hat Früchte rausgewürgt. Der hat Früchte rausgewürgt, so kleine Feigen. Die sind reif geworden. Und wie viel haben wir gegessen? 5, 6, 7. Der riesige Feigenbaum hat angefangen, Feigen zu machen. Und es ist doch einmal mehr einfach ein Zeichen, eine Güte, ein Zeichen von der Güte von Gott. Heb Geduld. Heb Geduld. Und wenn der Feigenbaum natürlich jetzt seiner Grösse gemäss dann Früchte macht, dann machen wir da mal ein Feigenfest. Wissen wir nicht mehr mit diesen Feigen. Gib nicht auf, nur weil du kein Resultat siehst. Wichtig ist, dass du es well done hörst jeden Abend. Dass du vom Vater hörst, ist gut gemacht. Dann kannst du auch Misserfolg wegstecken. Und Misserfolg haben wir gehört, wird kommen, ist geplant. Aber auch Erfolg und Frucht ist geplant. Und dann wirst du auch nicht stolz werden, wenn du Frucht hast. Weil du weißt, es kommt vom Vater. Wenn du ein resultatorientierter Mensch bist, dann bist du entweder oben oder unten. Wenn du aber ein beziehungsorientierter Mensch bist und es geht dir um Jesus, dann bist du oben. Halleluja. Also das sind die 3 sicheren Wege, wie du kannst entmutigend sein, wenn du den Auftrag vom Auftraggeber trennst, wenn du nur handelst, wenn du es wie weißt und das was dann vergissst und wenn du deinen Wert an deinem Erfolg missest. Und jetzt natürlich zum Abschluss Zusammenfassung, erfolgreiche Weg, sich nicht entmutigen zu lassen. Trenn nie den Auftrag vom Auftraggeber. Amen. Pack es was an. Lass das Wie vom Vater schenken. Amen. Und misst deinen Wert an der Liebe für Gott, der mit seinem Blut für dich gezahlt hat. Halleluja. Glory, glory. Ja, ich wünsche wirklich, dass er die Botschaft aufnimmt, auch in den Häusern, in der Familie. Besprecht, wo ist der Punkt, wo du in der Gefahr läufst. Und wir werden weiterhin ermutigend sein, Halleluja. Und wir werden den Weg gehen, egal was für Hindernisse kommen. Die Frucht ist gigantisch, der Ernte ist reif.